Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Mein Prinzesschen, mein Schneckchen, lieber Schatzolino, so zärtlich nannten sich Ernst und Greta Jünger. Der so kühle, kontrollierte Autor der Stahlgewitter und der Marmorklippen und seine erste Ehefrau. Jetzt ist erstmals der Briefwechsel zwischen ihnen ediert von den Literaturwissenschaftlern Anja Keit und Detlef Schöttger. Beide sind unsere Gäste zum spannenden Start einer neuen Lesartwoche. Willkommen allerseits. Am Samstag war wieder große Feier in Darmstadt. Im Staatstheater wurde der diesjährige Büchnerpreis verliehen an den Schriftsteller Clemens J. Setz. Wir haben im Deutschlandfunk Kultur ausführlich berichtet. Wir in der Lesart haben Clemens J. Setz natürlich vorher gratuliert, tun dies aber jetzt noch einmal nachträglich mit einem kurzen Auszug aus seiner Dankesrede, in der es viel um die Wojciech-Pferde aus dem Büchner-Drama ging. Und dann kam Clemens J. Setz zu diesem schönen Schluss.
Jeder Mensch, der Geschichten erzählen will, muss auch an Außerirdische predigen können. Er muss sich trotz aller von ihm selbst zufällig mitgebrachten Universalität eine kompetente und furchtlose Vertrauensperson außerhalb unserer Zeit oder unserer Spezies ersinnen können. Eine Art Muse, eine in unserem Namen in ein aphasisches, menschenfeindliches Jenseits ausgeschickte, sprachfähige Sonde, die möglicherweise irgendwann randvoll mit Erkenntnis zu uns zurückkehren darf. Er muss sprechen lernen in einer Art des ständigen und beherzten Verfehlens von Seelen. Oder, wie es der autistische Autor Birger Sellin so perfekt ausdrückte, in nichtfinderischer Liebe. Im Grunde kann dich niemand je verstehen. Also erklär dich, verwalte das unübertragbare Gut. Es ist dein einziger Besitz.
Clemens J. Setz aus seiner Dankesrede zum Büchnerpreis 2021. Ernst Jünger. An diesem Schriftsteller scheiden sich bis heute die Geister. Die einen verzeihen ihm nicht seine kriegerischen Stahlgewitter, die Feier des soldatischen Mannes, die auch einen Adolf Hitler zum Fan machten. Die anderen, und das sind mittlerweile doch mehr, verweisen auf seinen Roman Auf den Marmorklippen, eine unverhüllte, scharfe Kritik der Nazi-Diktatur 1939, erschienen also noch während des Regimes. Geschlagene 103 Jahre ist Ernst Jünger alt geworden und 38 Jahre war er verheiratet mit seiner Frau Greta. Nun ist zum ersten Mal ihr Briefwechsel wissenschaftlich aufgearbeitet und in einer Auswahl veröffentlicht worden. Herausgegeben von zwei jünger Spezialisten, das zum einen Anja Keit, sie ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und auch der zweite Experte ist bei uns, Detlef Schöttger, Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ebenfalls. Guten Morgen.
Einer der Spiegel des anderen, Frau Keit, so haben Sie das Buch überschrieben, so haben sich die beiden auch selbst wohl verstanden. Waren Sie das wirklich, ein Spiegel des anderen?
Sie waren es natürlich nicht, das macht aber auch den Reiz aus, beziehungsweise war der Spiegel des anderen eine Traumvorstellung, ein Wunschbild Greta Jüngers, die sich in ihrem Mann widerspiegeln wollte, genauso wie sie wollte, dass er sich in ihr wieder sah. Doch dem war natürlich nicht so einfach, weil die beiden grundverschieden in ihrer Veranlagung waren. Jünger eher, das weiß man mittlerweile auch, eher depressiv in Phasen, sie aber das heitere Element an seiner Seite.
An die 2000 Briefe zwischen Ernst und Greta Jünger sind überliefert, zwischen 1922, als sie sich kennenlernt, und 1960, als Greta Jünger starb. Das ist ein gewaltiger Umfang für ein Ehepaar. Wie kam es eigentlich dazu, dass sie sich so viel und dann auch so intensiv geschrieben haben?
Weil die Ehe hervorragend funktionierte, wenn die beiden nicht beieinander waren. Und Jünger war viel auf Reisen, unter anderem auch, weil Greta Jünger sich sehr darum bemühte, dass er das Haus verließ, dass er neue Impulse, neue Einflüsse einfach aufnahm, weil sie sagte, geh raus, das Neue ist wichtig für dich und richtig für dich und es tut deiner Arbeit letztendlich gut.
Sie war 19, er 30, als sie 1925 heirateten, Herr Schöttger. In welcher Situation befand sich damals Ernst Jünger? Man spricht ja von seiner stramm rechtsnationalen Phase damals. Die Stahlgewitter waren ein Bestseller. Sah er sich damals eigentlich schon als Schriftsteller?
Da gibt es fließende Übergänge. Als die beiden 1925 in Leipzig geheiratet haben, trug er in das Kirchenbuch tatsächlich als Berufsbezeichnung Schriftsteller ein. Es brauchte aber eine ganze Zeit, mehrere Jahre, um sich in diese Rolle hineinzufinden. Jünger hat ja 1920, Sie haben es erwähnt, ein berühmt gewordenes Buch geschrieben, In Stahlgewittern, und hat 1922, als er Greta Jünger kennenlernte, eine weitere Schrift, Der Kampf als inneres Erlebnis, publiziert, hat dann aber in einer, sagen wir mal, Erprobungsphase sowohl mit fiktionalen Texten als auch mit Sachtexten gearbeitet. Die Entscheidung für diese tatsächlich schriftstellerische Produktion hat aber eine Zeit gedauert und hat unterschiedliche Werkphasen durchgemacht. Ich würde sagen, dass tatsächlich der Durchbruch als Schriftsteller erst Ende der 20er Jahre erfolgt ist, mit der ersten Fassung des sogenannten Abenteuerlichen Herzen.
Worum ging es jetzt aber in dieser ersten Zeit in diesen Briefen der beiden? Der Tonfall, der war ja überaus zärtlich.
Ja, das muss man sagen, dass die ersten Briefe sozusagen einen stark geprägten Liebesgestus haben, fast übertrieben in den emotionalen, sentimentalen Formulierungen. Das kippte aber relativ schnell nach 1925 in einen sehr kühlen Ton, den Ernst Jünger im Zuge der neuen Sachlichkeit angenommen hat und den er auch in seinen Schriften dann sehr konsequent durchgeführt hat. Das schlägt in den Briefen nach 3 Jahren ganz stark durch. Greta Jünger hat das nicht gut gefallen und sie hat immer wieder den alten Ton eingeklagt.
Hat sie das eigentlich selbst erstaunt, beide, diese private Seite eines Mannes, eines Charakters, hat, dem man ja alles Mögliche zuschreiben kann, außer Gefühlsseligkeit, Frau Keith?
Absolut. Also Greta Jünger, und das muss man vielleicht an der Stelle einmal sagen, hat ihrem Mann literarisch, was die Briefe hergeben, in nichts nachzustehen. Ganz im Gegenteil. Sie fordert ihn mit ihrer Art zu formulieren, ihre innersten Verwerfungen, Verzweiflungen ihm auf das Briefpapier zu werfen. Damit hat sie ihn einfach herausgefordert. Er hat aber gar nicht in gleicher Weise oft darauf antworten können, wie sie das gebraucht hätte, nämlich das wahre Wort, was er zu ihr spricht, durch das, was er aufs Papier bringt.
Wie ging es Ihnen, Herr Schöttger?
Ja, ich kann das eigentlich nur ergänzen und erweitern. Greta Jünger findet zu ihrer wahren literarischen Größe, muss man eindeutig sagen, dann, wenn sie merkt, dass er sein Interesse an ihr verliert, wenn er möglicherweise auch Interesse für andere Frauen bekundet, was ja sehr häufig der Fall war. Und vor allem dann, als sie von einer Geliebten in Paris erfuhr, dann werden ihre Briefe von einer unglaublichen Qualität und sind geprägt von dem Versuch, auch durch Bildkraft ihn an sich zu binden. Das ist eine ganz starke Tendenz in diesen Briefen, den Mann durch die literarische Qualität des eigenen Schreibens in den Briefen an sich zu halten.
Auf diese Geliebte kommen wir noch später. Frau Keith, Sie sagten vorhin schon, Sie waren zwei wirklich grundverschiedene Charaktere. Wie würden Sie sie eigentlich als Frau kennzeichnen? Sie schreibt einmal in den harten Kriegszeiten, als sie mit den Kindern alleine war, inmitten von Bombenangriffen: Ich bin eine kriegerische Braut, einen Remarque hätte ich nie geheiratet. Also Erich Maria Remarque mit seinem pazifistischen Im Westen nichts Neues, den hielt sie für ein Weichei?
Das muss man vielleicht so sagen, tatsächlich, weil der Roman ja auch dafür stand letztendlich, den Pazifismus eher zu predigen, und Jünger mit seinen In Stahlgewittern natürlich das andere Extrem verkörperte. Sie aber kam, und das muss man sagen, aus einer Familie, in der der Bruder auch sehr kriegerisch und kämpferisch unterwegs war. Und dieser Bruder Kurt von Jeinsen hat Greta sehr geprägt.
Mit besonderem Interesse liest man natürlich die Briefe in den Jahren von Nazi-Diktatur und Krieg. Kommen wir mal zu den gefährlichen Jahren. 1939 erschien in Nazi-Deutschland Auf den Marmorklippen, der Roman, in dem Ernst Jünger parabelhaft, aber kaum verklausuliert den Schrecken, die Gewalt der Diktatur anprangerte. Einen anderen Autor hätte das wohl den Kopf gekostet. Liest man denn, Herr Schöttger, auch davon in den Briefen, von dieser Bedrohung?
Ja, Und zwar sogar so konkret, wie das ganz selten oder bisher überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Der Briefwechsel kommt immer wieder, seitdem die Marmorklippen 1939 erschienen sind und dann in den Folgemonaten und Jahren sich verbreitete in mehreren Auflagen im Briefwechsel vor. Es geht auch sehr deutlich daraus hervor, dass Ernst Jünger diesen Roman, diese Erzählung, wie immer man sie charakterisiert, mag, tatsächlich als Provokation angelegt hat. Es ist also nicht nur ein Roman, der sozusagen allegorisch mit weiter Distanz die Ereignisse im Nazi-Deutschland schildert, sondern sehr konkret, mit sehr konkreten Hinweisen, vor allem auf die Konzentrationslager in Deutschland, auf die Folterkeller der Gestapo reagiert. Und das war natürlich für Jünger höchste Lebensgefahr gegeben. Er konnte ja, als er den Roman publizierte, nicht absehen, welche Folgen das hatte. Und im Briefwechsel wird das ziemlich genau und mehrfach immer wieder zum Thema gemacht.
Goebbels soll getobt. Hitler wiederum befohlen haben, den Jünger tastet mir keiner an, auch nicht dann später, als man ihm dann 1944 im Umfeld der Widerständler vom 20. Juli leichten Prozess hätte machen können. Wie verhielt sich eigentlich Greta Jünger zu all dem? In den Briefen liest man von ihr keine Zeile.
Man weiß darüber sehr wenig. Greta Jüngers politische Einstellung war sicherlich stark konservativ geprägt. Sie hat auch den Einmarsch in Frankreich, die Kapitulation der Frankreichs tatsächlich begrüßt und gefeiert, anders als Ernst Jünger, der sich dazu ganz neutral verhalten hat, beziehungsweise kaum ein Wort gesagt hat. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Greta Jünger die Manuskripte und die Tagebuchaufzeichnungen Ernst Jüngers mit hochbrisanten Aufzeichnungen, zum Beispiel über die Deportation der Juden aus Paris, damit beginnt ja eigentlich sogar der Holocaust, verwahrt hat, versteckt hat, in unterschiedlichen Teilen an Freunde gegeben hat, und sie hat nach dem Attentat auf Hitler tatsächlich dafür gesorgt, dass alles brisante Material, sowohl von ihrer Seite, darüber weiß man nichts, als auch von seiner Seite, nicht mehr im Haus in Kirchhorst gelagert war, weil sie eine Hausdurchsuchung befürchtet hat.
In dieser Kriegszeit passierte aber auch etwas anderes Gravierendes, Frau Keitz, Sie haben es schon angesprochen, eine Liebesgeschichte in Paris mit einer Französin, die dann doch weit mehr als nur eine Affäre für Ernst Jünger war. Das hat Greta Jünger ertragen und mitgetragen, muss man sagen. Das hat die Beziehung aber doch sehr verändert. Was spricht denn hier aus den Briefen?
Das Verrückte ist, dass Greta Jünger ihrem Mann wohl relativ zeitig zu Beginn des Krieges alle Freiheiten zugestanden hat, auch in amoröser Hinsicht. Insofern dürfte sie das gar nicht so überrascht haben. Die besondere Härte allerdings, die sie traf, ist, Jünger hat auch in Paris kontinuierlich an seinen Tagebüchern geschrieben und sandte die Aufzeichnungen nach Kirchhorst, wo sie Greta Jünger verwahren sollte, in seinem Schreibtisch. Und sie aber las diese Aufzeichnung und fand da natürlich Hinweise auf diese Affäre, die weit mehr war als eine leichte Liaison, mit der sie hätte umgehen können. Und sie wusste, das hat plötzlich eine Kraft, mit der sie nicht umgehen kann, beziehungsweise Kraft dagegen anzugehen, die hatte sie an einem Punkt nicht mehr.
Aber man hat doch grundsätzlich den Eindruck, und das hat mich schon frappiert in den Briefen, dass diese Greta Jünger eine sehr souveräne Frau war, ja, also hochreflektiert und ja, Sie haben es auch schon erwähnt, Frau Keit, durchaus ein schriftstellerisches Pendant in Stil und Ton. Es gibt ja auch mehrere Bücher von ihr, darunter der Briefwechsel mit Carl Schmitt.
Ja, also Greta Jünger, wie gesagt, stand ihrem Mann nicht nach. Auch sprachlich war sie sehr versiert und kannte natürlich auch die politischen Verflechtungen und was man an dem Bekanntenkreis der beiden natürlich auch ablesen kann. Besonders aber war, wenn Sie nochmal auf Sophie Ravou zurückkommen, dass diese Frau, diese Beziehung einfach ihr Weltbild, das, was sie mit Jünger abgesprochen hat, ins Wanken hat geraten lassen.
Und am traurigen Ende, als Greta Jünger dann an Krebs erkrankt und dem Tod geweiht ist, da ist sie es, die ihren Ernst tröstet, der am Boden zerstört ist, Kopf hoch, reißt sich mal zusammen, ziemlich stark.
Heidenai. Ganz genau, sagt sie Heidenai. Und sie hat sich bis zum Schluss die Heiterkeit bewahrt, die ihm nie mitgegeben wurde im Leben.
Mhm. Herr Schöttger, im Nachwort erwähnen Sie auch oder führen Sie aus, dass Ernst Jünger Briefe immer auch als Teil seines Werkes betrachtet hat. Und man kann vielleicht sagen, naja, dann sind auch diese Briefe, in denen Sophie Ravou kommt, hat er arglos an seine Frau geschickt, das ist ein Teil seines Werkes. Würden Sie das denn nach diesem Briefwechsel auch sagen, dass diese Briefe an seine Frau auch zum Werk von Ernst Jünger in dieser Form gehören?
Ich würde sagen, in jedem Falle, man kann durchaus davon ausgehen, dass beide vielleicht mit dem Vorbild Goethes, der auch für den Ehebriefwechsel erwähnt wird, an eine Publikation ihrer Briefe gedacht haben. Zumindest aber sind sie sehr, sehr deutlich in großen Teilen auch für ein späteres Lesepublikum geschrieben worden. Da gibt es eine ganze Reihe von Indizien, die dafür sprechen. Jünger hat bei seinen Briefwechseln stark unterschieden zwischen den Briefwechseln, wo er sich sehr große Mühe gibt, unter anderem seinen Bruder. Aber das sind natürlich auch die Briefe an Greta Jünger, die eben keine Geschäftspost waren oder keine kurzen Erledigungen von Alltagsbelangen, sondern die durchaus längere Ausführungen beinhalten. Man muss sich ja klar machen, dass das nicht nur kurze Briefe sind, auch die gibt es natürlich zuhauf, aber es sind lange Ausführungen, lange Erläuterungen und er nimmt in diesen Briefen auch Teile seiner Tagebuchaufzeichnungen vorweg. Das lässt sich in vielen Fällen sehr deutlich machen, wie das in anderen Briefwechseln auch der Fall ist, dass in den Briefen selber erprobt wird bzw. vorformuliert wird, was später in den Tagebüchern, vor allem in den Strahlungen dann auch publiziert wird. Also es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen Briefwerk und Tagebuchwerk.
Nun ist er aber wirklich tatsächlich im Wortsinn zu einer Jahrhundertfigur geworden, dieser Ernst Jünger, wenn auch zeitlebens zu einer umstrittenen. Sein Werk ist nun vielfach erforscht. Welche neuen Facetten kommen denn nun durch diese Briefe hinzu? Was würden Sie sagen, Frau Keith?
In erster Linie, dass Jünger ein Privatmann war, nämlich ein Familienvater. Und so nimmt man ihn natürlich in seinen Schriften nicht wahr. Und diese Dimension, dieser Mensch, der eben auch verletzlich ist, nicht umsonst nennt sie ihn ja auch mein Schneckentier, mein Mucketier und so weiter. Das sind natürlich Facetten, die man bisher vielleicht nicht kannte.
Und Sie, Herr Schöttger, Sie beschäftigen sich jetzt auch schon viele, viele Jahre mit diesem Mann.
Ja, also was natürlich Neues in dem Briefwechsel ist tatsächlich, dass er alle Informationen, die Greta Jünger über den Bombenkrieg und das Leiden der Bevölkerung durch den Luftkrieg aufzeichnet, an ihn weitergibt, sehr intensiv aufnimmt, das wiederum auch in seine Tagebücher aufnimmt. Er war ja in Paris nicht direkt vom Krieg betroffen, aber durch Greta Jüngers Briefe wird er genauestens informiert, was tatsächlich in Deutschland und vor allem natürlich in der Umgebung von Hannover, wo beide lebten, in Kirchhorst, passiert ist, sodass er ohne die Informationen von Greta Jünger überhaupt keine genaue Kenntnis der Vorgänge in Deutschland erhalten hätte. Und das ist die Leistung von Greta Jünger, aber auch natürlich die Leistung des Briefwechsels, dass das als Zwiesprache, als Information tatsächlich immer nach Paris gekommen ist.
Einer der Spiegel des anderen. Der Briefwechsel zwischen Greta und Ernst Jünger, jetzt veröffentlicht im Glettkotter Verlag mit 720 Seiten, 42 Euro der Preis. Herausgegeben von Anja Keit und Detlef Schöttger. Schönen Dank Ihnen, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Ebenfalls danke für die Gelegenheit zu sprechen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da tauchen wir jetzt ein in Kafkas versunkene Welt der Prager Kaffeehäuser und Nachtlokale. So untertitelt der Germanist und Kafka-Forscher Hartmut Binder einen opulenten Band mit über 1000 Abbildungen auf fast 700 Seiten. Unser Kritiker im Studio ist Helmut Böttiger. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Gestern Abend im Café, das ist die Überschrift. Man darf hier wohl von einem Kafka-Zitat ausgehen, oder?
Ja, Sätze dieser Art stehen im Tagebuch von Kafka eigentlich ständig.
Was ist das denn für ein Buch? Eins über Kafka oder eine Kulturgeschichte von Cafés, Kneipen, Bars im alten Prag?
Ja, Hartmut Binder interessiert sich ja für wirkliche Jahrhundertautoren und Kafka ist ja der überragende Jahrhundertautor. Und er ist ein Maniac, er ist ein Positivist, der schon vieles über Kafka veröffentlicht hat. Und Er begibt sich so in diesen Kafka-Kosmos, dass unter der Hand eine Kulturgeschichte des alten Prag, des Habsburger Reichs entsteht. Und das ist tatsächlich darüber hinaus Vergnügungsviertel, Varietés, Tingeltangel. Er hat ganze Essays zu ganz komplexen kulturgeschichtlichen Themen. Und Kafka ist der schöne Auslöser dafür, aber es bleibt nicht bei Kafka stehen.
Wo geht es denn überall so hin?
Also die zentrale Instanz war das Café Arco, wo Kafka im Umfeld von Max Brod ab und zu verkehrte. Und darf man nicht vergessen, der große Star war Max Brod, war ganz anders, als das aus heutiger Perspektive darstellt. Und der andere Star war Franz Werfel. Und Kafka wollte immer mit Max Brod ins Café Arco, um Franz Werfel seine schrecklichen Gedichte vortragen zu hören. Er stand auf diesen Werfel, weil der das Gegenteil von ihm war. Der Werfel, der hat alle umarmt, der hat ganz pathetisch gesprochen und hatte unglaublich viele Anhänger. Und Kafka fühlte sich von dem angezogen. Aber es geht nicht nur ums Café Arco, ein anderer Fixpunkt war das Café Savoy. Und da liefert Hartmut Binder eine ganze Kulturgeschichte dieses ostjüdischen Theaters, von dem Kafka sehr fasziniert war. Es gab so eine Schauspieltruppe aus Lemberg und er hat sich auch sofort in die Schauspielerin Manja Csizik verliebt. Auch das bildet einen großen Schwerpunkt und natürlich das Théâtre Varieté, wo Kafka Nummern gesehen hat, die in vielerlei Hinsicht in seine Texte eingegangen sind, zum Beispiel der Affe Rotpeter oder die magische Figur Otradek in der grandiosen Geschichte Die Sorge des Hausvaters. Wenn man das gelesen hat, merkt man, vielleicht ist er zu diesem aus Otradek durch das Varieté gekommen.
Dann sieh mal einer an. Ich meine, ich hätte bei Kafka viel vermutet, aber nicht, dass er ein Bohemien wäre, der wirklich die Nacht zum Tage gemacht hat.
Ja, das hat ganz praktische Gründe. Er wohnte ja lange bei seinen Eltern und um die Ecke war das Café City in der Niklasstraße, wo er eine Zeit lang wohnte. Und das war ein Fluchtpunkt. Er konnte dort Büroarbeiten erledigen, konnte vor der Enge und der Bedrängnis seiner Familienwohnung fliehen. Und das war so ein Rückhalt. Und er schreibt auch einmal aus dem Café City, dass das der einzige ruhige Platz des heutigen Samstags gewesen sei. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sexuelle Ausflüge. Hartmut Binder verzeichnet genau, welches Lokal auf dem Weg zu Kafkas erster sexueller Erfahrung war. Und auch bestimmte Stundenhotels spielen eine gewisse Rolle. Zum Beispiel, dass er in einem Hotel auf der Kleinseite 2 Nächte lang mit einem Ladenmädchen verbracht hat. Auch das passt nicht unbedingt ins übliche Kafka-Bild.
Nun ist Hartmut Binder, Sie haben es schon gesagt, Helmut Böttiger, ja, schon eine Legende der Kafka-Forschung mit zig Büchern, der Experte auch für alle deutsche Literatur im Prag dieser Epoche. Was und wie schreibt er denn über diese versunkene Welt?
Also er schreibt detaillierte Essays zu den einzelnen Schwerpunkten, also auch Tingeltangeln, das ostjüdische Theater habe ich schon erwähnt. Und vor allem diese verschiedenen Abstufungen der Prager Bierlokale, der Prager Kaffeehäuser, das ist aus heutiger Sicht sehr interessant, hat mit heutigen Cafés relativ wenig zu tun. Und er beschreibt vor allem diese einzige öffentliche Lesung, die Kafka überhaupt jemals in Prag gemacht hat, im Hotel Erzherzog Franz Josef hieß es, glaube ich, Namen habe ich jetzt vergessen. Da hatte Kafka im Spiegelsaal dieses grandiosen Hotels am Wenzelsplatz seine einzige öffentliche Lesung und Hartmut Binder beschreibt, was aus diesem Hotel geworden ist. Es hieß dann im Sozialismus Hotel Europa und jedes Jahr waren da 1000 Schulklassen aus der Bundesrepublik, die im Foyer dann Schwarzgeld getauscht haben, ein sehr heruntergekommenes Hotel mittlerweile. Und diese Fallhöhe der großen Kafka versunkenen literarischen Welt und der Realität in Prag danach, auch dafür hat er einen Blick.
Dann gehen Helmut Böttiger über diesen Prachtband von Hartmut Binder gestern Abend im Café, Kafkas versunkene Welt der Prager Kaffeehäuser und Nachtlokale, über 1000 Abbildungen und jetzt im Vitalis Verlag erschienen mit 688 Seiten für 79,90 €, nicht ganz billig, ja, aber vielleicht was Schönes zu Weihnachten. Lesen Sie alles darüber nach online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Stefan Schmitz aus Krefeld, arbeite in Düsseldorf im Jobcenter seit 16 Jahren. Und mein Lieblingsautor ist wenn dann Sven Regner, Herr Lehmann oder Neue Fahr Süd habe ich gelesen. Jetzt lese ich Der kleine Bruder Das ist wie Herr Lehmann in Berlin ankommt gerade und so in die Punk-Underground-Alternative-Szene einsteigt und sowas. Gerade bin ich eingetaucht, wie die so in die Club-Szene. Die gehen immer beim Griechen essen und danach geht's auf Party, wo dann wirklich die Bierdosen fliegen zwischen Band und Thekenpersonal hin und her, bis sich jemand verletzt. Ist ganz interessant, weil ich in den 80ern viel in Berlin war. Von daher kann ich mich da ganz gut reindenken. Der spricht so meine Sprache, ne? Oder die Person, der Karl, der berühmte Karl aus diesen Büchern. Ich mag so handfeste, bodenständige Leute, so sehe ich mich auch. Deswegen, also die meisten Bücher, die ich sonst so anfange, die lege ich nach ein paar Seiten wieder zur Seite, weil es dann nicht mein Ding ist.
Aus Nordrhein-Westfalen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und als erster empfiehlt uns Stefan Schmitz aus Krefeld den Roman von Sven Regener aus dem Herrn Lehmann Kosmos. Der kleine Bruder. Im Eichborn Verlag gibt es die gebundene bei Goldmann, die Taschenbuchausgabe für knapp 10 Euro. Jetzt geht es um einen Schriftsteller, um den es ein wenig still geworden ist. Max Gold, die satirische Edelfeder mit eingeschworener Fangemeinde. Die Bezeichnung vom Kultautor lehnt er strikt ab. Er habe noch keine interessanten Max Gold-Kulte wahrgenommen, hat er jüngst der Süddeutschen Zeitung gesagt. Je nun, der Mann hat in seinem Stil, seinem lakonischen Humor eine eigene Kultur geschaffen. Und am schönsten ist sie, wenn er sie selbst laut liest, wie jetzt in einem neuen Hörbuch, Genieße deinen Starrsinn an der Biegung des Flusses. Unser Autor Gregor Gruber ist da mal eingetaucht.
Hörbücher von Max Gold sind wie Wundertüten. Sie stecken voller Überraschungen. Alte Texte stehen neben neue Aufnahmen neben Live-Mitschnitten aus dem Archiv.
Ein Marsch der Hauptstädterinnen. Jetzt die Stockholmerinnen. Man sieht verhältnismäßig wenig blond. Nur noch 25% der Schwedinnen sind blond. Noch um die Jahrhundertwende waren es satte 50%.
Schon auf dieser Kassettenaufnahme aus dem Jahr 1987 zeigt Max Gold sein Gespür für das Absurde, sein Timing, seinen Wortwitz und seine Bühnenpräsenz.
So, das war es. Ja, schönen Dank.
Heute ist er eine Marke. Er kann eigentlich alles erzählen und weiß das auch.
Psychedelische Abendbewölkung, die niemand wahrnimmt in so einer Gegend. Bad Oldesloe, Eigenheimsiedlung am Ortsrand. Paul Thomas Anderson lässt schön grüßen. Oder Wes Anderson. Ach, nehmen wir einfach Alfred Hitchcock. Soll der doch schön grüßen lassen. Den kennt wenigstens jeder, obwohl er hier eigentlich überhaupt nicht hinpasst. Aber wer passt schon irgendwo hin?
Scheinbar zufällig meandern seine Sätze einem ungewissen Ziel entgegen. Manchmal kann das sehr komisch sein, manchmal allerdings auch ganz schlicht langweilig. Und Langeweile ist ein Gefühl, das sich bei diesem Hörbuch leider öfter einstellt. Schnelle Pointen interessieren Max Gold nicht. Er entwirft Skizzen, zoomt ins Alltägliche und erzählt von kleinen Dramen und Banalitäten. Das kann sein, eine Zeremonie zur Würdigung des Unwortes des Jahres, die sich zieht und zieht, der Besuch in einer Eigenheimsiedlung oder die Geschichte von Armin, der in einem Wirtshaus das Klo sucht und sich schließlich eine besonders starke Brille aufsetzt.
Mit dieser Brille auf der Nase liest er an der Tür. PC Konfekt. Armin hält sich den Bauch vor Lachen und ruft, »Ach, das ist gar kein Klo hier!« sondern eine Konditorei für politisch korrektes Konfekt. Also Konditoreierzeugnisse ohne Transfette, Palmöl, Gentechnik und so weiter.
Max Gold hat sich schon immer in der Rolle des skeptisch amüsierten Beobachters gefallen, der sich über Trends und Moden wundert, der über Neues spottet und der sich auch keiner guten Sache verschreiben möchte, sondern immer lieber auf Distanz bleibt. Das Gendern zum Beispiel, die Nennung der männlichen und der weiblichen Form, ist für ihn eine Zumutung, eine als Überzeugung getarnte Unterwürfigkeit. Seine Begründung klingt allerdings fast schon verstörend.
Eine Ärztin tut das Gleiche wie ein Arzt, ein Cartoonist, nichts anderes als eine Cartoonistin, bloß mit anderen Geschlechtsteilen. Es gibt keinen Anlass, sich für diese Geschlechtsteile zu interessieren, außer in den seltenen Fällen, in denen einen der Besitzer der Geschlechtsteile wollüstig anschaut und man das Glotzen gern erwidert. Es ist eine zivilisatorische Errungenschaft der Menschheit, Geschlechtsteile zu verbergen. Die Sprache, zumindest jene, die der simplen Volksinformation dient, sollte sie ebenfalls verbergen und die bewährten neutralen Versionen verwenden, die leider das Pech haben, mit den männlichen Laut identisch zu sein.
Vielleicht passt deswegen auch der Titel des Hörbuches ganz gut. Genieß deinen Starrsinn an der Biegung des Flusses. Starrsinn als Tugend. Max Gold scheint wirklich sehr stolz darauf zu sein, sich starrsinnig gegen einen als bedrohlich empfundenen Zeitgeist zu stellen. Wundertüten können manchmal auch enttäuschen.
Genieße deinen Starrsinn an der Biegung des Flusses. Von Max Gold, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Die zwei CDs kosten rund 15 €.